herzlich willkommen zu den neuen Unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lernen. Ich bin Marc Megel und heute habe ich einen Vortrag von Pfarrer Dr. Armin Wenz aus der Selbgemeinde in Halle für euch. Er hat den Vortrag in Leipzig gehalten, in der Nathanael-Kirchgemeinde. Und dort gibt er eine Einführung zu den lutherischen Bekenntnisschriften. Und vor allen Dingen geht er auch auf die Frage ein, warum braucht die Kirche ein Bekenntnis? Euch nun viel Spaß mit dem Vortrag.
Ich bin Armin Wenz, gebürtiger Karlsruher. Und insofern ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass ich jetzt in Halle bin, weil das ja Partnerstädte sind. Habe aber, das zum Trost aller Sachsen, 25% sächsisches Blut in mir. Da nämlich meine Großmutter mütterlicherseits aus Zwickau-Planitz stammt und dort als Tochter, ich glaube 13. Kind, eines Küsters, also auch kirchlich sehr aktiv gewesen von Haus aus, ist sie dort zur Welt gekommen. Allerdings ist sie schon in den 30er Jahren in den Schwarzwald gezogen und da ist sie dann auch hängen geblieben. Und insofern spreche ich kein Sächsisch, aber ich hoffe, dass Sie mich trotzdem verstehen. Ich freue mich über diese Einladung und abgesehen von dem familiären verbindet mich mit Sachsen auch durchaus die doch immer wieder enge Beziehung ins Fränkische. Vorhin beim Martin-Luther-Bund war die Rede von Erlangen, wo ja der Sitz des Martin-Luther-Bundes ist. Ich habe in Erlangen studiert, unter anderem dort auch meine Frau kennengelernt. Wir haben schon vor der Ehe unter einem Dach gewohnt, nämlich im Studentenwohnheim des Martin-Luther-Bundes, also durchaus legal. Und insofern verbindet uns auch da, denke ich, schon einiges, wenn man die Kirchengeschichte etwas kennt. Franken und Sachsen ist eigentlich ein kirchlicher Raum. Und zwar ein lutherischer Raum. Und das ist schön, dass das wenigstens hier und da noch gesehen wird. Mein Thema Einführung in die evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften, das kann man nun ganz unterschiedlich angehen. Man kann es in erster Linie historisch machen, das tue ich nicht, obwohl ich auch ein bisschen was zur Historie sage. Ich bin systematischer Theologe und kein historischer. Mein Anliegen war, deutlich zu machen, warum es zum Sein der Kirche gehört, dass sie Bekenntnisse und dann, da wir Menschen schreiben müssen, um Schrift, um Wort und Sprache zu bewahren, auch Bekenntnisschriften braucht und auch von Anfang an hat. Wenn Sie beim Handout schon verwirrt sind, kann ich Sie trösten. Ich versuche, einige Dinge dann noch zu erläutern. Meinen Vortrag habe ich mehrmals überarbeitet, den Handout leider nicht mehr. Hätte vielleicht an der anderen, ein oder anderen Stelle sein sollen, aber so kann man wenigstens ein paar Thesen nachlesen. Punkt 1, das Gefüge von Schrift und Bekenntnis. Die Konfessionalität oder Bekenntnisbindung gehört zu den wenig reflektierten Aspekten kirchlichen Lebens. Wenn überhaupt die Bekenntnisbindung thematisiert wird, wird diese in der Regel nicht als Chance oder Gabe verstanden, sondern problematisiert. Der Göttinger Theologe Jörg Bauer erinnert dagegen daran, dass das Bekenntnis Aufforderung und Ermutigung ist, in seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken. So versetzt es seine Leser in die Lage, das eigene, aktuelle Schriftverständnis kritisch zu überprüfen an dem, was frühere Generationen erkannt haben. Der Gegensatz zwischen Wertschätzung und Ablehnung von Bekenntnissen aber hat seinen Grund letztlich in einer gegensätzlichen Wahrnehmung der Heiligen Schrift. Der Unterschied besteht in der Frage, wie die Heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments gesehen werden. Handelt es sich bei diesen um Texte der Antike, deren heutige Bedeutung von vermeintlich neutralen Leser und Hörer kritisch zu klären ist, sind die historischen Bekenntnisse folgerichtig zeitbedingte Verstehensversuche vergangener Generationen, die allenfalls von exemplarischer Bedeutung für das Nachvollziehen von Verstehensprozessen sein können. Handelt es sich aber bei den Schriften der Bibel um das wirksame Wort des lebendigen Gottes, der sich als der Dreieinige offenbart, indem er zugleich Menschen in die verbindliche Gemeinschaft seiner Kirche holt, so stellt das Bekenntnis die angemessene Ausdrucksform des Gottesglaubens dar. Denn der Glaube kommt durch Gottes Selbstoffenbarung in der Schrift zustande. im Bekenntnis aber wird sich der Glaubende sozusagen bewusst und macht sich zu eigen, dass die Gottesoffenbarung tatsächlich auch ihm gilt. Es ist also nicht nur eine abstrakte Sachaussage, sondern es ist für dich. Das sagen wir im Bekenntnis, jawohl, es ist für mich. Darum ist die als Wort des lebendigen Gottes gehörte und gelesene Schrift es selbst, die zum Bekenntnis ermächtigt und verpflichtet. Das Bekenntnis wiederum will nichts anderes, als die erkannte und empfangene Wahrheit der Schrift rechenschaftsfähig zur Sprache zu bringen. Es weist nicht über die Schrift hinaus, sondern als Bündelung des durch die Schrift verkündigten Evangeliums von Christus in die Schrift hinein. Das Bekenntnis ist Ausdruck der Einsicht, dass eine bestimmte Spielart des Biblizismus der als Wort des dreieinigen Gottes verstandenen Schrift nicht gerecht wird. Dies hängt nicht nur zusammen mit der Strittigkeit der biblischen Botschaft, der in dieser Zeit und Welt vielfältig bis in die Kirche selbst hinein widersprochen wird. Solcher Widerspruch gegen die Schrift nötigt aber um der Einheit, lateinisch der Concordia, der Kirche willen zur Stellungnahme, die sich im einheitsstiftenden Bekenntnis bahnbricht. Als Bündelung der biblischen Botschaft macht das Bekenntnis zudem ernst mit der Beobachtung, dass Christus der Schlüssel der Schrift ist. Ohne diesen Schlüssel bleibt die Schrift dunkel. Allein in seinem Licht sind die unterschiedlichen und manchmal sogar gegensätzlichen Worte der Heiligen Schrift in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Das gilt insbesondere für das gesamtbiblische Gefüge von Altem und Neuem Testament, von Gesetz und Evangelium, Gottes Zorn und Gottes Gnade. Die Schrift sagt an manchen Stellen, der Sünder muss sterben. An anderen Stellen heißt es, Gott will nicht den Tod des Sünders. Wie verhält sich beides zueinander? Für den distanzierten Leser ist das ein Widerspruch. Im Lichte Christi kann man es klären, wie sich's zueinander verhält und muss es dann auch formulieren können. Das Bekenntnis nimmt also die in der Schrift offenbaren Aussagen über Gott und Mensch auf und bringt diese in Auseinandersetzung mit solchen Schriftverständnissen zur Sprache, die diesem Gefüge nicht gerecht werden. Die also zum Beispiel sagen, nein, das letzte Wort ist nicht das Evangelium, sondern das Gesetz, eine Weise des Schriftverständnisses. Die Ermutigung und Verpflichtung zum Bekenntnis findet sich allenthalben in der Schrift selbst, weil die in ihr verkündigten und durch sie gewirkten Worte und Taten Gottes sich nicht auf neutralem Boden abspielen, sondern die Unterscheidung zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Heilsgemeinde und Welt begründen. Das zeigen schon zentrale Schlüsseltexte im Alten und im Neuen Testament, von denen ich zwei herausgreife. Das eine ist das erste Gebot und das andere ist Jesu Frage an seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Zur Selbstvorstellung und zum Zuspruch Gottes im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, gehört als andere Seite der Medaille, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dem entspricht das feierliche Bekenntnis Israels, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und die Antwort auf die Christusfrage, wer sagt denn ihr, dass ich sei, ist keine vielperspektivische Konvergenzformel, sondern ist eine Exklusivformel. Sie ist möglich ausschließlich durch die Offenbarung des Vaters an die Jünger. Und was als Quelle der Wahrheit ausgeschlossen wird von Jesus selbst, sind die Meinungen der Menschen. Zugleich herrscht Eindeutigkeit. Die vielfältigen Interpretationen der Menschen, wer denn Jesus sein könnte, werden ausgeschlossen durch die eine offenbare Wahrheit. Er ist Gottes Sohn. Dieses Grundgeschehen von Zustimmung zur Wahrheit und gleichzeitigem Ausschluss der Unwahrheit zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift, wiederholt sich bei allen Glaubensartikeln der Kirche und ist daher wesentlich auch für ein schriftgemäßes Bekenntnisverständnis. Am Rande, das Problem der Propheten des Alten Testaments mit dem Volk Israel war nicht, dass das Volk nicht mehr an Gott geglaubt hat, der es aus Ägypten geführt hat. Das Problem war, dass sie dachten, wir können beides tun, Gott und dem Baal die Ehre geben. Das heißt, das Bekenntnis war da, aber das Nein zum Abgott war vergessen. Das Neue Testament wiederholt nun nicht nur das Bekenntnis zum Gott Israels, vielmehr wird dieses Bekenntnis nun in Gestalt eines ebenso exklusiven trinitarischen Gefüges entfaltet. Der Vater offenbart sich ausschließlich durch den Sohn. Dieser wird als Gott und Herr erkannt und bekannt. Der innerjüdische Streit über die Berechtigung dieses Bekenntnisses zu Christus als dem Sohn Gottes und der Streit um das damit verbundene rechte Verständnis des Alten Testaments zieht sich durch das ganze Neue Testament. Christus erklärt nicht einen formalen Schriftglauben, den auch die Pharisäer hatten, sondern das Bekenntnis zu seiner Person zum heilsentscheidenden Kriterium im jüngsten Gericht. Wer mich bekennt, den werde ich bekennen. Zugleich weist er freilich als Schlüssel für das rechte Verständnis seiner Person und seines Werkes wiederum an die Schriften des Alten Bundes. Schrift und Christus beleuchten sich also gegenseitig. Nicht genug betonen kann man daher, dass der auferstandene Christus selber den Schriftkanon Alten und Neuen Testaments für seine Gemeinde verpflichtend macht, indem er zum einen seinen Jüngern die Schriften öffnet, vor allem Lukas 24, und sie zugleich als Apostel mit dem Auftrag der Kirche gründenden Evangeliumsverkündigung aussendet. Der rettende Glaube, der sich im Christusbekenntnis ausspricht, wird durch die Heiligen Schriften gewirkt und erhalten. Mit der Bindung an die Schrift und mit dem Auftrag der Verkündigung geht die Verheißung und Sendung des Heiligen Geistes durch Christus einher, der die künftige Kirche sammelt, indem er sie in die Christuswahrheit leitet und zum Christusbekenntnis befähigt und bevollmächtigt. Dieses geistgewirkte Christusbekenntnis ist es, was die Kirche und die Christen von Andersgläubigen unterscheidet. Luther schreibt im Großen Katechismus zu den drei Glaubensartikeln: Darum scheiden und sondern diese Artikel des Glaubens uns Christen von allen anderen Leuten auf Erden. Denn was außer der Christenheit ist, es seien Heiden, Türken, Juden, falsche Christen und Heuchler, ob sie gleich nur einen wahrhaftigen Gott glauben und anbeten, so wissen sie doch nicht, was er gegen ihnen gesinnt, wie er gegen ihnen gesinnt, gegen sie gesinnt ist, können sich auch keiner Liebe noch Gottes zu ihm noch Gutes zu ihm versehen, darum sie in ewigem Zorn und Verdammnis bleiben. Denn sie den Herrn Christus nicht haben, dazu mit keinen Gaben durch den Heiligen Geist erleuchtet und begnadet sind. Soweit Luther. Das heilsnotwendige Bekennen für die Christen wird für die Christen und die Kirche konkret im Gottesdienst bzw. in den Sakramenten. Wer am Tisch des Herrn teilhat, so Paulus, kann nicht zugleich am Götzendienst und am Tisch der Dämonen teilhaben. So verknüpfen sich schon im Neuen Testament selbst mit der Abendmahlsfeier feierliche Ausschließungsformeln. Johannes Wirsching, der Berliner Systematiker, der leider schon verstorben ist, schreibt dazu: Zum Sakrament des Altars hat darum von Anfang an die Lehre gehört, das heißt der Anspruch, die Wahrheit Christi verbindlich auszusagen. So ist die Abgrenzung gegen den Irrtum nicht erst durch spätere, einander bekämpfende Konfessionskirchen entstanden, wie immer wieder behauptet wird, sondern bereits mit dem Sakrament selbst gegeben. Ähnliches gilt nach Markus 16 von der Taufe. Wer durch die Taufe mit Christus verbunden im Geist Gottes lebt, kann nicht zugleich der Sünde, dem Fleisch und der Welt gehorsam sein. In der Taufliturgie äußert sich das dann darin, dass Christusbekenntnis und Absage an den Teufel nach dem Vorbild Jesu selbst in Matthäus 4 miteinander verknüpft sind. Als Antwort auf die Christusoffenbarung ist so das Bekenntnis eine Urfunktion der Kirche aller Zeiten und Zonen. Das Bekenntnis benennt den über Raum und Zeit hinweg mit sich selbst identischen Christusglauben und bezeugt damit die Einheit der Kirche. Zugleich markiert jedes Bekenntnis auch Grenzen, an denen der echte Christusglaube verlassen wird. Erster Johannesbrief zum Beispiel, wer leugnet, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, das heißt, dass er Mensch geworden ist, steht außerhalb der Kirche. Darum gehört, wie Dietrich Bonhoeffer sagen kann, zum Bekenntnis notwendigerweise und unaufgehbar auch die Rede von der Häresie, die außerhalb der Kirche steht. So etwas kann man bei Bonhoeffer auch nachlesen. Ich komme zum Punkt 2, Merkmale schriftgemäßen Bekenntnisses. Das ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung des ersten Teiles. Aus diesen biblischen Beobachtungen, die Belegstellen stehen dann in den Fußnoten, wenn man das später nachliest, über das hinaus, was ich erwähnt habe. Aus diesen biblischen Beobachtungen lassen sich folgende Aspekte eines schriftgemäßen Bekenntnisverständnisses erheben, die durchweg auf die lutherischen Bekenntnisse zutreffen. Erstens, der christologisch-trinitarische Aspekt. Christus selber fordert seine Jünger zum Bekenntnis heraus und sendet ihnen den dazu nötigen Heiligen Geist, ohne den es keinen Glauben und deshalb auch kein Christusbekenntnis gibt. Insofern ist das Bekenntnis der durch die Christusoffenbarung gewirkte sprachliche Ausdruck des seligmachenden Christusglaubens. Die Alternative zu diesem Glauben, der sich sprachlich ausdrückt, der also nicht ein diffuses Gefühl bleibt, ist nicht neutrale Verständnislosigkeit, sondern das Verleugnen der Wahrheit im Unglauben, der Unglaube, der wiederum nur durch ein Wunder des Heiligen Geistes überwunden werden kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt einer zu Jesus. Zweitens, der existenzielle Aspekt oder man kann auch sagen der persönliche Aspekt. Die Scheidung von Unglaube und Glaube verweist zugleich auf den Existenzbruch. Und es ist ein Bruch, den jeder Christusgläubige durch die Taufe und das in Gesetz und Evangelium ergehende Wort der Schrift erleidet. Es ist eine Passion, ein Erleiden, nämlich als Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben um Christi willen, durch den der Sünder stirbt und ein neuer Mensch ins Leben gerufen wird. Darum geht das Christusbekenntnis bzw. das Gotteslob immer einher mit dem Sündenbekenntnis, zumindest solange wir diesseits des jüngsten Tages leben. Theologie als Gotteslob, im Fachbegriff Doxologie, und die Lehre vom Menschen als Buße sind zwei Seiten einer Medaille. Erfahrbar aber ist dieser Existenzbruch im Gottesdienst, wieder mit Tauffeier und Abendmahl, was zugleich die originale Normalsituation des Bekenntnisses ist und gleichzeitig der Ort, wo die Rechtfertigung des Sünders passiert, wo der Mensch in den Tod gegeben wird als Sünder und aufersteht als Gottes Kind. Drittens, der kirchliche Aspekt. Das Subjekt des Bekenntnisses, jedenfalls des christlichen, ist kollektiv. Jeder Bekenner stimmt ein in den Chor derer, die vor ihm, mit ihm und nach ihm bekennen. Die Kirche geht nicht mit uns los. Im Bekenntnis geben daher auch nicht Christen oder Theologen ihre Privatmeinung kund, sondern hier meldet sich immer die Kirche zu Wort, die vor aller Welt Rechenschaft über ihren Glauben gibt. Nun kommt ein kleiner historischer Exkurs. In der Abfolge der Bekenntnisschriften wird das dadurch deutlich, dass die altkirchlichen Bekenntnisse als Voraussetzung eigenen Bekennens vorangestellt sind. Konkret das Apostolische, das Nizänische, das vorhin auch hier im Gottesdienst bekannt wurde, und das Athanasianische Glaubensbekenntnis, aber auch das Bekenntnis von Chalcedon aus dem Jahr 451 wird im Anhang der Bekenntnisschriften im sogenannten Katalog der altkirchlichen Zeugnisse, nämlich über Christus, über seine wahre Gottheit und seine Wahrheit, wahre Menschheit, zustimmend aufgenommen. Das heißt, die lutherische Kirche schließt sich an den Glauben der alten orthodoxen Kirche der ersten sieben Konzilien, jedenfalls was die Lehre von Gott und von Christus betrifft. Historisch ist zwar wahrzunehmen, dass die Bekenntnisschriften von Theologen, insbesondere von Melanchthon und Luther, verfasst wurden. Angenommen aber wurden sie durch Repräsentanten der damaligen Kirchen und Gemeinden, die in diesem Glauben eins geworden waren. Sie, so gehören zu den Erstunterzeichnern des Augsburgischen Bekenntnisses von 1530, der Kurfürst von Sachsen und sein herzoglicher Bruder, der Markgraf von Brandenburg, die Herzöge von Lüneburg, der Landgraf von Hessen, der Fürst von Anhalt sowie die Stadtregierungen von Nürnberg und Reutlingen, das Ganze mangels eigener kirchlicher Obrigkeiten. Das mussten damals zunächst die weltlichen Obrigkeiten übernehmen. Das hat sich dann schnell verändert. Unterzeichner der schmalkaldischen Artikel von 1537, die Martin Luther verfasst hat, war eine Vielzahl von Theologen, die entweder Universitätsprofessoren waren oder in Kirchen leitender Verantwortung standen. Proklamiert wurden die Bekenntnisschriften nicht im privaten Kämmerlein, sondern in der kirchlichen und weltlichen Öffentlichkeit. So wurde das Augsburgische Bekenntnis 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg vor Kaiser und Reich verlesen, und zwar als Nachweis, dass die reformatorischen Gemeinden auf dem Boden von Schrift und altkirchlichem Bekenntnis standen. Die schmalkaldischen Artikel von Martin Luther waren wiederum bestimmt für ein angekündigtes gesamtkirchliches Konzil in Mantua, das aber dann nicht zustande kam. Gleichwohl waren die Mitglieder der Bundesversammlung von Schmalkalden 1537, setzten diese Mitglieder ihre Unterschrift unter Luthers Artikel und wurden dieselben 1544 für den Reichstag zu Speyer zur Bekenntnisschrift erhoben. Die Konkordienformel von 1577 wiederum verdankt sich einer sich über 10 Jahre hinziehenden intensiven Zusammenarbeit von lutherischen Theologen, vornehmlich aus Sachsen, aus Norddeutschland und Württemberg, und hatte das Ziel, innerhalb des lutherischen Lagers aufgebrochene Lehrdifferenzen beizulegen. Ihre Verfasser wiesen sie nicht als neues Bekenntnis aus, sondern als Auslegung des Augsburgischen Bekenntnisses. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Konkordienformel kam es dann am 25. August 1580, das müsste eigentlich der 50. Jahrestag des Augsburgischen Bekenntnisses gewesen sein, in Dresden zur Zusammenstellung des Konkordienbuches, das viele lutherische Kirchen in Deutschland und in der Welt als Lehrgrundlage angenommen haben, allerdings teilweise mit, teilweise ohne Konkordienformel. Eine lateinische Fassung erschien 1584 in Leipzig. Der Bruder Führer hat hier ein Exemplar, das ist sozusagen das alte Exemplar der Bekenntnisschriften, wenn Sie zu Ihrer linken Hand, das ist dann die neue. Im letzten Jahr hat die VELKD, also die Vereinigte Lutherische Kirche, eine revidierte Fassung herausgegeben, wo sozusagen der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt worden ist. Man merkt, das Buch ist dadurch auch dicker geworden. Das heißt nicht, dass es an Umfang zugenommen hat. Der Inhalt ist wesentlich derselbe geblieben. Bitte schön. Ja, genau.
Was sagt man, was dazugehört?
Die Schriften?
Ja.
Ja, ich habe jetzt fast alles aufgezählt, oder? Ja, Dankeschön für die Ergänzung. Das ist praktisch das, was die Historiker aus den Bekenntnisschriften gemacht haben. Aber trotzdem, das ist nicht zu verachten. Die Zunft der Historiker ist eine wichtige Zunft, nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Welt. Da wäre manches anders, wenn das mehr beachtet würde. Ich eile weiter. Der vierte eschatologische Aspekt, jedes Bekenntnis. Die Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Das heißt, da geht es um das jüngste Gericht, um Sterben, Ewigkeit und all solche Sachen. Der eschatologische Aspekt meint, jedes Bekenntnis, das auf die Christusoffenbarung antwortet, wird abgelegt, und zwar vor allem anderen, im Angesicht des Auferstandenen, in seiner Kirche, Gegenwärtigen und am jüngsten Tag zum Gericht sichtbar wiederkommenden Herrn. Erst dann wird der Streit zwischen Glaube und Unglaube aufgehoben und die endgültige Scheidung vollzogen. Angesichts der Heilsnotwendigkeit des rechten Glaubens bzw. der rechten Lehre hat das kirchliche Bekenntnis daher auch eine eminent seelsorgliche Bedeutung. Also gerade wenn man die Apologie des Augsburgischen Bekenntnisses liest, das ist Seelsorge pur. Der ganze Rechtfertigungsartikel, der sehr ausführlich ist, das ist die glänzendste Schrift, die Melanchthon verfasst hat, ist Seelsorge. Das heißt Trost für angefochtene Seelen. Wer es nicht glaubt, muss es einfach lesen. Letztlich ist also das Bekenntnis nichts anderes als eine Einübung ins eigene Sterben beziehungsweise die Vorbereitung auf das jüngste Gericht. Ich erinnere nur daran, dass lutherische Christen nach jedem Abendmahls oder fast nach jedem Abendmahlsempfang den Lobgesang des Simeon singen. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Warum? Also in Frieden fahren heißt nicht, ich fahre jetzt nach Halle, sondern in Frieden fahren heißt in die Ewigkeit. Ja, in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Wer das Abendmahl empfangen hat, stirbt selig. Im Glauben natürlich muss er es empfangen haben. Aber er stirbt selig, weil er Christus empfangen hat. Punkt 3, das Bekenntnis in der Geschichte, alte Kirche und Reformation, auch das nur ganz kurz. Da wäre noch viel mehr zu sagen, aber es ist mir ein bisschen nicht ganz unwichtig, das auch mal wahrgenommen zu haben. Lotet die alte Kirche, das heißt also etwa die ersten, sagen wir mal, 500, 600 Jahre, in ihren Konzilien die theologische Seite des Christusbekenntnisses in Gestalt des trinitarischen Gotteslobes aus, so wendet sich die Reformation der anthropologischen, das heißt der den Menschen betreffenden Seite in Gestalt des Sündenbekenntnisses zu. Dies wird sowohl im Augsburgischen Bekenntnis als auch in Luthers Katechismen, den reformatorischen Grundbekenntnissen, das sind die wichtigsten, sehr schön deutlich. Denn hier wie dort werden die Konsequenzen des altkirchlichen Bekenntnisses zu Christus als wahrem Gott und wahrem Menschen für die Lehre von der Erlösung des Menschen dargelegt. Denn darüber war der Streit ausgebrochen. Der Streit ging nicht darum, ist Christus Gottes Sohn, sondern was heißt das für die Rechtfertigung des Sünders? Die lutherischen Bekenner verstehen ihr Bekenntnis als Wiederholung und Bestätigung des altkirchlichen Glaubens gegenüber Irrtümern ihrer eigenen Zeit, und zwar in der Kirche, aufgebrochenen Irrtümern. Im Grunde wollen insbesondere die lutherischen Bekenntnisschriften zeigen, dass sie das Christusbekenntnis, aber auch das Bekenntnis zum Heiligen Geist ernster nehmen und in Verkündigung und Seelsorge konsequenter zur Geltung bringen als ihre altgläubigen und schwärmerischen Gegenspieler. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass in den Bekenntnisschriften die Ehre Christi zusammen mit dem Trost der angefochtenen Gewissen als tragende Motivation für das eigene Bekennen und als inhaltliches Kriterium der rechten Lehre unzählige Male benannt wird. Das ist tatsächlich nicht zu zählen, wie oft das aufgerufen wird. Auch hier begegnen wir wieder dem biblischen Miteinander von Sündenbekenntnis und Gotteslob. Sowohl für die alte Kirche als auch für die Reformationszeit hat man immer wieder auf eine gewisse Verschiebung in der Struktur der frühen und späteren Bekenntnisse hingewiesen. Das heißt, eine Veränderung bei den späteren Bekenntnissen. Während das apostolische und das nizänische Bekenntnis in der Form des existenziellen Bekennens und damit in der ersten Person verfasst sind, also ich glaube oder wir glauben, lässt sich im Athanasianum eine Objektivierung der Inhalte wahrnehmen. Dort heißt es, wer da will selig werden, der muss Folgendes glauben. Das ist eine deutliche Veränderung der Form. In gewisser Weise wiederholt sich das im 16. Jahrhundert mit der Konkordienformel. Die früheren reformatorischen Bekenntnisse geben in der Form des schlichten Berichts oder im Fall der Katechismen auch in der Form der Anleitung Auskunft darüber, was in den Kirchen, für die sie sprechen, bereits vor und unabhängig von der Abfassung der Bekenntnisschriften gottesdienstlich verkündet und gelehrt wird. Mit der Konkordienformel wird das Bekenntnis auch zur Lehrverpflichtung. Damit wahrt das lutherische Bekenntnis die Balance zwischen dem existenziellen oder persönlichen Charakter des Bekenntnisses für die Heilsfrage des einzelnen Christen und dem kirchlichen Charakter des Bekenntnisses für die generationenübergreifende Gemeinschaft der Heiligen. Demgegenüber fallen der persönliche und der kirchliche Aspekt des Bekennens in der reformierten und in der römischen Kirche auf je besondere Weise auseinander. Im Hintergrund steht auf reformierter Seite ein Schriftverständnis, in dem die Verbindung von Geist und Buchstabe der Schrift gelockert ist. Das Wort wirkt nicht effektiv, was es sagt, sondern hat lediglich Verweisungsfunktion auf die hinter den Texten liegende unverfügbare Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Diesem aktualistischen Wortverständnisses, wonach das verkündigte Wort immer nur je und dann Wort Gottes wird, wenn der Heilige Geist es will, entspricht ein markantes Kirchen- und Bekenntnisverständnis bei den Reformierten. Wichtig ist allein, was in der eigenen Gegenwart als richtig erkannt oder gelebt, erlebt wird, nicht also, was Generationen vorher übermittelt haben. Ein Einstimmen in das Bekenntnis der Generationen vor uns ist zweitrangig. So erklärt es sich, dass es kein einzelnes Bekenntnis gibt, das allen reformierten Kirchen gemeinsam wäre, nicht einmal das apostolische. Auf römischer Seite wird dagegen das verbindliche Wirken des Geistes ausgeweitet, sodass es nicht nur die Schrift, sondern Schrift und Tradition gleichermaßen umfasst. Nicht die Schrift allein prägt den Glauben inhaltlich, sondern dieser lebt auch inhaltlich von der gesamtkirchlichen Tradition. So können durch das Lehramt des Papstes im Zusammenwirken mit dem Glaubensbewusstsein der Kirche auch Dogmen als heilsnotwendig aufgestellt werden, das tut nämlich das päpstliche Lehramt, die in den apostolischen Schriften keinen Anhalt haben. Zum Beispiel die mariologischen Lehren des 19. und 20. Jahrhunderts der römischen Kirche, die geglaubt werden müssen, auch bei der Seelenseligkeit, haben keinen Anhalt an der Heiligen Schrift, begründen sich auf kirchliche Traditionen. Wobei kirchliche Traditionen immer vielfältig sind. Und es gibt gute Traditionen und es gibt nicht gute Traditionen. Soweit zu Punkt 3. Nun zu Punkt 4, Bekenntnisbindung und kirchliche Existenz, praktische Folgerungen. Wobei in meinem Verständnis zwischen Theorie und Praxis grundsätzlich nicht zu trennen ist. Wenn die Lehre gut ist, hat sie immer praktische Relevanz. Und wenn die Praxis lehrfrei wird, dann wird sie letztlich eben auch leer mit 2e. Bekenntnisbindung und kirchliche Existenz gegenüber den beiden geschilderten Extremlösungen, also der reformierten und der römischen, erweist sich die lutherische Kirche auch hier als Mitte der Konfessionen, wie Wilhelm Löhe das sagt, indem sie biblisch sachgemäß beide Aspekte des Bekenntnisses, den persönlichen und den kirchlichen, zur Geltung bringt. Zugleich steht damit freilich auch die doppelte Versuchung vor Augen, der lutherisches Bekenntnis bzw. lutherische Kirche zu allen Zeiten ausgesetzt ist. Es ist im Grunde eine Gratwanderung, wo man mal auf der einen und mal auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann und faktisch auch gefallen ist. Geschichtlich gesehen hat im Raum des Protestantismus das reformierte Bekenntnisverständnis den Sieg davongetragen. An die Stelle des objektiv wahren, rechtlich gesicherten Bekenntnisses ist in der Neuzeit die persönliche Überzeugung getreten, die keine Geschichte braucht. In der Neuzeit wird Konfessionalität im lutherischen Sinn freilich nicht nur durch die anderen Konfessionen herausgefordert, sondern auch durch das Gegenüber eines dogmenkritischen Liberalismus, also vor allem in Gestalt der historisch-kritischen Methode einerseits und eines bekenntnislosen Biblizismus andererseits. Hier wie dort ist sehr oft eine bekämpferische Bekenntnisfeindlichkeit feststellbar, die nun freilich wiederum selber dazu neigt, neue, bisher nie dagewesene Dogmatisierungen mit allen Konsequenzen bis hin zum Ausschluss aus der Kirche aufzustellen. Das heißt also, das liberale Kirchentum macht dann neue Dogmen und sagt, wer aber dem jetzt widerspricht, steht nicht mehr auf dem Boden der Kirche. Also aktuell ist das etwa die Frage nach Homo-Ehe und solchen Sachen. Es ist ein neues Dogma, dass wir das haben. Das muss man einfach geschichtlich zunächst mal so zur Kenntnis nehmen. Also gibt es auch da, also die Frage ist nicht, ob man dogmatisch ist, sondern die Frage ist, welche Dogmen man hat. Dogmatisch ist jeder, zumindest jeder, der in seinem Leben Entscheidungen trifft. In dieser Situation der mehrfachen Zerrissenheit der lutherischen Kirche kann eine Wiederaneignung des Bekenntnisses zu ungeahnten Freiheitserfahrungen führen. Und das meine ich genauso, wie das Wort lautet. Erstens, das betrifft zunächst einmal die Frage nach Verkündigung, Unterweisung und Seelsorge in der Gemeinde. Hermann Sasse schreibt, Aufgabe des kirchlichen Bekenntnisses ist es, das rechte Schriftverständnis, zu welchem die Kirche gelangt ist, auszusprechen, den Pfarrern zu helfen, dass ihre Verkündigung im Rahmen der reinen Lehre bleibt und die Gemeinden vor Prediger, Willkür und falscher Schriftauslegung zu schützen. In diesem Sinne tut das kirchliche Bekenntnis Dienst am Wort. Soweit Sasse. Als Klärung des Schriftverständnisses in den heilsnotwendigen Fragen stellt also das Bekenntnis einen Schutz der Gemeinden wie der Prediger dar gegenüber allen Ansprüchen auf eine Deutungshoheit über die Schrift. Das heißt, wenn mein Bischof sagt, du musst jetzt das und das verkündigen und ich sagen kann, das steht aber so nicht in der Heiligen Schrift, dann kann ich mich dagegen wehren, was mein Bischof sagt. Jetzt nur als Beispiel. Kann auch ein Kirchenvorstand sein, der so kommt. Muss nicht ein Bischof sein. Diese Schutzfunktion betrifft insbesondere diejenigen Institutionen oder Personen, die den Anspruch erheben, sie allein oder sie besonders hätten die Vollmacht, das Schriftverständnis der Kirche zu klären und gegebenenfalls zu korrigieren, also zu verändern. Und da kommt jetzt dieses ominöse Zitat auf Ihrem Blatt. Das betrifft nach Johannes Wirsching nicht nur das Amtsmagisterium der juridifizierten Papstkirche, sondern auch das Geistmagisterium der introvertierten Schwärmerkirche und das Wissenschaftsmagisterium oder der sogenannte Gelehrtenapparat einer hermeneutisierten Theologenkirche. Das will sagen, Papsttum gibt es nicht nur in Rom. Es gibt auch protestantische Päpste, etwa wenn Theologengremien feststellen, wir sind übereingekommen, dass wir festgestellt haben, das und das im neutestamentlichen Text ist gar nicht ursprünglich oder was auch immer. Und zum Beispiel die Einsetzung des Abendmahls oder der Taufe durch Jesus geht gar nicht auf Jesus zurück, sondern ist Gemeindebildung und hat deshalb für uns auch allenfalls sekundäre Relevanz, aber ist nicht mehr mit göttlicher Autorität zu versehen. Das ist dann auch Papsttum. Und das kommt übrigens oft auch mit steilen Ansprüchen der Irrtumslosigkeit auch von einschlägigen Theologen unter Umständen zumindest der Sache nach zum Ausdruck. Damit stellt sich die Aufgabe, Geschichte und Inhalt der altkirchlichen wie der reformatorischen Bekenntnisse samt ihrer Schriftgrundlage zum zentralen Gegenstand des Theologiestudiums und der kirchlichen Unterweisung zu machen. Der Katechismus für den Konfirmandenunterricht ist schon erwähnt worden. In diesem Zusammenhang ist auch die Bekenntnisverpflichtung in der Ordination zu nennen, die im Einstimmen in das Ja und Nein christlichen Bekennens dem Taufgelübde entspricht. Allein die gewissenhafte Bekenntnisbindung gewährleistet eine Lehrkontinuität über wechselnde Pfarrstelleninhaber hinweg. Darauf aber hat eine christliche Gemeinde um der Heilsgewissheit willen ein Recht. Kirchenleitungen wiederum sind dazu verpflichtet, über die bekenntnismäßige Lehre zu wachen und Verstöße gegen den Lehrkonsens zurückzuweisen. Lehrzucht ist ohne Bekenntnisbindung nicht möglich. Bekenntnisbindung ohne Lehrzucht bzw. ohne dass öffentlichen Irrlehrern auch öffentlich widersprochen wird, führt zur Heuchelei und untergräbt die kirchliche Disziplin. Hermann Sasse schreibt, ob eine Kirche noch Kirche des Bekenntnisses ist, entscheidet sich nicht an der Fülle der alten Bekenntnisschriften, die sie noch besitzt, sondern entscheidet sich an ihrer lebendigen Verkündigung in Predigt, Unterricht und Seelsorge. Ist sie aber in diesem Sinne echte Bekenntniskirche, dann ist sie auch Kirche der Bibel. Zweitens, Bekenntnisbindung befreit die Kirche zur Selbstunterscheidung von der Welt. Ist die kirchliche Einheit allein durch die Übereinstimmung in der Lehre, also in der Evangeliumsverkündigung begründet, so fallen alle anderen irdisch-menschlichen Größen als Begründungen für die kirchliche Einheit dahin. So lautet der zentrale Artikel des Augsburgischen Bekenntnisses von der Kirche, das ist der Artikel 7. Es wird gelehrt, dass alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des Evangeliums gereicht werden. Denn dies ist genug zur wahren Einigkeit der christlichen Kirche, dass da einträchtig nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht nötig zu wahrer Einigkeit der Kirche, dass überall dieselben Zeremonien, die von Menschen gemacht sind, gehalten werden. Soweit Augsburger Bekenntnis, Artikel 7. Das Bekenntnis bewahrt daher die Kirche davor, an der falschen Stelle Grenzen zu ziehen und dabei zugleich die echten Grenzen, die es gibt, um die Kirche zu verwischen. Daher gilt die Konfessionskirche, nicht die Nationalkirche, ist die Grundgestalt der in Christus begründeten neuen Menschheit. Das gilt in ähnlicher Weise gegenüber einem Konzept der Kirche, dass diese zu einer kosmopolitischen Gesinnungsgemeinschaft macht, die keine lehrmäßigen Grenzen mehr kennt, ebenso wie gegenüber einer idealisierten Familienkirche, in der die Lehreinheit ebenso zweirangig wird, gegenüber einem wie auch immer hergestellten Gemeinschaftsgefühl. Bekenntnisbindung erinnert daran, dass der kritische Maßstab für kirchliches Handeln und für kirchliches Entscheiden nicht die Sozialschädlichkeit ist, also das, was die Gemeinschaft stört, die gute Stimmung sozusagen, sei es im großen gesellschaftlichen Kontext, sei es im kleinen familiär-freikirchlichen Kontext, sondern das Kriterium ist die Heilsschädlichkeit, ob also das Heil in Christus beschädigt wird. Drittens, Konfessionalität befreit die Kirche von allen falschen kirchlichen Einheitsvorstellungen. So weist das Bekenntnis nach Johannes Wirsching die von Luther in großer Klarheit wahrgenommenen drei Grundgestalten des Enthusiasmus, also was Luther dann Schwärmerei nennt, ab. Ich glaube, das ist jetzt erstes Zitat auf dem Handout, oder? Die introvertierte Geistkirche als Urbild der selbstgerechten Innerlichkeit, die Papstkirche als Urbild der wählgerechten Äußerlichkeit und die rationalisierte Korankirche als Urbild der buchstabengerechten Gesetzlichkeit. Ich erläutere das gleich. Problematisch sind an all diesen Gestalten der Kirchen, dass in ihnen durchweg Christus aus dem Zentrum rückt, beziehungsweise für menschliche, ja auch für kirchliche Errungenschaften Platz machen muss. Dabei gilt der Grundsatz, dass all diese Gefährdungen nie mit Machtmitteln zu bekämpfen sind, sondern allein durch das Wort überwunden werden können. Freilich muss dieses Wort dann auch scheidend und unterscheidend in der ganzen Fülle des Christuszeugnisses laut werden und darf nicht im vorauseilenden Gehorsam gegenüber nichtbiblischen Autoritäten abgeschwächt werden. Das Bekenntnis erinnert daran, dass die christliche Wahrheit eine Wahrheit im Entweder-Oder ist, durch die, wie noch einmal Johannes Wirsching schreibt, über Leben und Tod entschieden wird. Viertens, Bekenntnisbindung wahrt die Integrität der Kirche und die Rechte der gerechtfertigten Sünder gegenüber allen Überbietungen und Überfremdungen des Christusglaubens. Die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt ist kein Selbstzweck, sondern befreit die Kirche dazu, bei ihrer eigenen Sache zu bleiben. Die Kirche des Bekenntnisses ist weder Sozialagentur für gesellschaftliche Außenseiter noch Erlebnisanbieter für Erfolgstypen. Das sind die zwei Kirchenarten, die momentan miteinander ringen, auch im Protestantismus. Sie ist vielmehr der einzige Ort, wo Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch Wort und Sakrament wirksam und tröstlich denen ausgeteilt wird, die solches begehren. Gefährdet ist dieser einzigartige Ort vor allem durch innerkirchliche Überbietungsversuche des Glaubens, also nicht in erster Linie durch Verfolgung von außen. Es ist das Verdienst von Johannes Wirsching, dessen Schriften ich nicht genug empfehlen kann. Eines seiner besten Bücher, Lernziel Glauben, gibt's antiquarisch, ist auch für Laien sehr gut lesbar. Das Verdienst von Johannes Wirsching, darauf hingewiesen zu haben, dass es den Heretiker, also den Irrlehrer, ausmacht, geradezu der bessere Christ in einer besseren Kirche sein zu wollen. Ich zitiere, der Heretiker kann nicht glauben, ohne der vermeintlichen Armut seines Glaubens durch Zusatzbeweise aufzuhelfen. Darum versteht der Heretiker sein Christusbekenntnis nicht als Zeugnis für die Wahrheit Jesu in der Gemeinschaft der Väter und Brüder vor ihm, sondern als das Programm einer Auswahl- oder Vortruppgemeinde in Überbietung der Väter und Brüder. So gesehen will der Heretiker auch nicht etwas bezeugen, was ihm gegeben ist, was er empfangen muss, sondern er will vor allem etwas erreichen. In alledem erweist sich Häresie als revolutionär, nicht als reformatorisch. Der christliche Revolutionär gründet am Ende immer eine Kirche sein wollende Partei, obwohl er doch in der Kirche bleiben und sie als die reine Gemeinschaft des Glaubens erhalten und wiederherstellen will. Weiter gilt vom Heretiker nach Wirsching, er nimmt Anstoß an der Rechtfertigung des Sünders, das heißt, er stößt sich daran, dass dem Menschen die Entscheidung über das Heil und damit über die Vollendung seines Menschseins aus der Hand genommen ist, in Christi Hand gegeben ist. Ein Heil aber, das der Heretiker sich selber nicht mehr vermitteln zu lassen braucht, kann er auch nicht anders als unvermittelt zur Geltung bringen. Im Grunde steht er damit außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen, sieht sich jedoch als der wahre Gläubige erst recht in ihr, um ihr nunmehr vorzuhalten, wie sie verbessert, überboten, vollendet werden muss. Das Heil ist immer schon vermittelt. Es muss nur noch als solches gelebt und ethisch, sozial, politisch durchgesetzt werden. Die hier durchbrechende Gewaltsamkeit wird ebenso wenig empfunden wie die vollendete Umkehrung der Gnade in eine einzige große Forderung. Soweit das lange, aber wichtige Zitat von Johannes Wirsching, das man wirklich mehrmals lesen muss, um es ganz erfassen zu können. Deutlich wird, dass in der hier beschriebenen Denkweise Christi Wort und Christi Weg in den Gnadenmitteln ganz zurücktreten muss zugunsten von Wort und Weg der Christen bzw. der Kirche. Die Kirche ist nicht mehr Empfänger des Heils, sie schafft das Heil selbst. Damit aber geht die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt verloren und wird die Kirche zu einem Spiegelbild der Politik. Gegenüber einem solchermaßen motivierten frommen Aktionismus und erfolgshungrigem Pragmatismus ist das Bekenntnis der Anwalt des gerechtfertigten und immer wieder angefochtenen Sünders, der ein Recht darauf hat, das zu bekommen, was er für ein heilvolles Leben und Sterben mit Christus braucht und was es, wie gesagt, nur in der Kirche gibt. Parteien gibt es schon genug. Fünftens und letztens, und dann sind Sie für den Vortrag jedenfalls erlöst, die Bekenntnisbindung hält schließlich die Erwartung des jüngsten Tages wach. Sie tut das, indem sie die Kirche ermahnt, das Christusheil nicht mit irdischen Glückserfahrungen zu verwechseln, sondern die Spannung von Glauben und Schauen, auch die Widerfahrnis vielfältiger Anfechtungen auszuhalten. Das erinnert noch einmal daran, dass alles Tun und Lassen in der Kirche nicht an zahlenmäßiger Zustimmung zu messen ist, sondern vor dem wiederkommenden Herrn Christus zu verantworten ist, der wie Luther in der Vorrede zu den schmalkaldischen Artikeln schreibt, unser aller Herr und Richter ist. Darauf sollen die Prediger des Evangeliums nicht nur sich selber, sondern auch ihre Hörer vorbereiten. Es ist der wichtigste Termin unseres Lebens, das Gericht. Dieses ernst und heilsame Amt, wie Luther es in der Vorrede zum kleinen Katechismus nennt, was er also, das ist sein Bewusstsein, dass er dieses ernst und heilsame Amt hat, die Menschen auf das Gericht vorzubereiten, verlangt nach Klarheit und nach Treue in der Verkündigung und schließt Menschenfurcht und Menschengefälligkeit aus. Vertrauen gebührt auf diesem Weg nicht den Beteuerungen über irgendwann eintretende Selbstreinigungsprozesse der Kirche, sondern allein dem zum treuen Bekenntnis verpflichtenden Herrn. Darauf liegt die unermesslich große Verheißung Jesu selbst. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10, 32. Daher sei abschließend an erfahrungsgesättigte Worte Hermann Sasses erinnert, der anlässlich der 1500-Jahrfeier des Konzils und Bekenntnisses von Chalcedon, das war 451, das heißt also die 1500-Jahrfeier war 1951, folgende bis heute aktuelle Sätze schrieb. Und nun komme man nicht mit der Ausrede, Bekenntnisformeln und kirchenrechtliche Bestimmungen könnten die reine Lehre nicht garantieren. Es sei Kleinglaube, wenn man dadurch den Bestand der Kirche sichern wolle. Wir haben darauf zu erwidern, dass kein Theologe von Bekenntnisschriften erwartet, dass sie die Kirche retten. Aber wir erklären es für einen Aberglauben, wenn man meint, Gott werde durch ein Wunder das tun, was er uns Dienern der Kirche befohlen hat und was wir aus Faulheit und Feigheit, aus Bequemlichkeit und Menschenfurcht immer wieder unterlassen. Er hat den Dienern des Wortes, er hat den Hirten seiner Herde befohlen, um der ewigen Wahrheit und um der ihnen anvertrauten Seelen willen gegen die Irrlehre zu zeugen und sie aus der Kirche auszuschließen. Wir erklären es für Blasphemie, wenn man vom Heiligen Geist erwartet, er werde die Hindernisse schon beseitigen, die wir seinem Wirken mutwillig bereiten. Wir wissen, dass kein Bekenntnis die Reinheit der Lehre sichert. Aber wir wissen auch, dass die Lehre der Kirche dort völlig verfallen, das Evangelium dort sterben muss, wo man das Bekenntnis der Wahrheit vergisst. Dies zu sagen, ist eine undankbare Aufgabe, denn die Welt, auch die christliche, auch die lutherische Welt, will das nicht hören. Es sind heute auch nur wenige und meist kleine Kreise, die das alles noch sagen und den Vorwurf des Konfessionalismus und der Orthodoxie nicht scheuen. aber von ihrer Treue hängt mehr ab, als die meisten von uns ahnen. Soweit mein Vortrag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und schlage vor, dass wir jetzt 5 Minuten Luft holen.
Das war's heute von Lutherisches Lernen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.